Und wenn wir uns dann eben das Thema Tradwives angucken oder Antifeminismus, dann sehen wir auch, dass solche Phänomene in Krisenzeiten vor allen Dingen auch zunehmen, weil sie eben so eine vermeintliche Sicherheit suggerieren, vermeintliches einfaches Leben, einfache Antworten auf komplexe Probleme oder vermeintliche Antworten auf komplexe Probleme liefern sozusagen. Und da birgt natürlich die Gefahr, dass Menschen, junge Menschen, die in Zeiten von multiplen Krisen sozusagen, ja, dem so, für die das sehr attraktiv erscheint, eine einfache Lösung zu haben für komplexe Probleme.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo Mareike und vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und bevor wir jetzt gleich ins Interview starten, erstmal zu dir. Möchtest du uns erzählen, welche Rolle Antifeminismus in deinem Leben spielt und wie du mit dem Phänomen Tradwives in Kontakt gekommen bist?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Genau, ich promoviere ja gerade an der Viadrina in Frankfurt-Oder, genau an der European New School of Digital Studies und beschäftige mich in meiner Promotion mit der Frage, welche Rolle weibliche Influencerinnen ja, bei der Verbreitung und Herstellung von antifeministischem ja, Content beitragen sozusagen. Das heißt, ich beschäftige mich in meinem Alltag sehr viel mit Antifeminismus. Genau, und finde das einfach genau, sehr wichtig, glaube ich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es ein sehr gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Also häufig, wenn so von Antifeminismus die Rede ist, dann spricht man von rechten Ideologien oder Einstellungen. Das ist aber nicht nur der Fall. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Forschung eben auch zeigen kann, dass es ein weitaus größeres Spektrum ist, wo sich das eben findet. Und für mich eine Motivation war eben auch zu zeigen, okay, Antifeminismus ist mehr als nur Männerrechtler oder Pickup-Artists, die sich irgendwie online organisieren, sondern es gibt eben auch diese, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, weibliche Seite des Antifeminismus. Und die schaue ich mir eben explizit an.
Das klingt mega spannend, hätte ich Bock selber mal mitzumachen. Aber ich würde sagen, wir klären erstmal die Grundlagen. Der Begriff Antifeminismus ist ja jetzt schon öfter gefallen. Und trotzdem würde ich erstmal diesen Begriff etwas näher skizzieren und so ein bisschen erklären, was ist eigentlich Antifeminismus und was spielt es für eine Rolle in unserem Alltag und wie begegnen wir ihm vor allen Dingen. Also wenn du das einmal nochmal für alle, die jetzt noch nicht so viel mit dem Thema zu tun haben, erläutern möchtest. Das wäre super.
Ja, voll die gute Frage, weil ich glaube, dass dieser Begriff sozusagen gerade viel verwendet wird, aber oft gar nicht so klar ist, was gemeint ist. Aber ich glaube, wichtig zu betonen ist, dass erstens Antifeminismus kein neues Phänomen ist, sondern so alt wie feministische Bewegungen eben auch. Antifeminismus ist auch keine Kritik an feministischen Bewegungen, Zielen oder Strömungen, sondern es zielt halt gezielt auf eine Abwertung und eine Pauschalisierung von verschiedenen feministischen Standpunkten. Ne? Außerdem ist Antifeminismus auch eine eigene Ideologie. Das heißt, es ist nicht gleichzusetzen mit einer Gegenhaltung zum Feminismus beispielsweise, sondern hat eben eigene ideologische Grundzüge, wo verschiedene Ideologiefragmente eine Rolle spielen. Zum Beispiel ist es eng verknüpft mit Misogynie und Sexismus, aber in den letzten Jahren vor allen Dingen auch mit queer und einer expliziten Transfeindlichkeit. Antifeminismus hat öfter verschwörungserzählerische Inhalte etc. Genau, und es baut eben auf dieser Vorstellung auf, dass es so eine Ungleichheit von Menschen gibt, dass auch andere Ideologien der Ungleichheit tun. Und dort im Antifeminismus ist eben diese ja, Ordnung sozusagen der Gesellschaft, ist eben geschlechtlich determiniert. Also ne, es geht von einem patriarchalen System aus, was erhalten werden soll, in dem halt Frauen, Männern untergeordnet sind. Das ist so quasi die Grundlage des Antifeminismus. Und Antifeminismus ist eben, das habe ich auch schon erwähnt, kein randständiges Phänomen, sondern leider ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Vielleicht so erstmal zum, als Überblick.
Ich glaube, davon hat man jetzt schon eine ziemlich gute Vorstellung gewonnen. Ja, trotzdem würde ich gerne einmal einen kleinen Schwenker in die Geschichte machen. Du hast ja gesagt, Antifeminismus ist leider kein neues Phänomen und hat schon eine Geschichte hinter sich. Ganz grob, wie ist denn Antifeminismus entstanden?
Spannende Frage. Also so in Deutschland, der Begriff ist vor allen Dingen von den Schriften von Hedwig Dohm geprägt, die schon 1902 quasi so ein Buch veröffentlicht hat oder eine Schrift, die eben heißt Die Antifeministen und dort eben quasi die, ja, den Kampf gegen Geschlechtergerechtigkeit sozusagen beschreibt als gezielte ideologische Formation, die sie als Antifeminismus oder Antifeministen in dem Fall beschreibt, sozusagen. Genau, häufig wird auch der Begriff Antigenderismus verwendet. Das ist in der Forschung so ein bisschen uneins, welcher Begriff da verwendet wird, sozusagen. Ich glaube, so Antifeminismus kann man halt ganz gut begreifen, indem man sich verdeutlicht, dass es eben nicht quasi eine Kritik an Feminismus ist, sondern eine eigenständige Ideologie, wo eben das Ziel ist, diese patriarchale Ordnung wiederherzustellen bzw. zu erhalten. Und ich glaube sozusagen, wir wissen, dass Antifeminismus ja, quasi also langanhaltendes Phänomen ist und kein neues. Aber weil der Begriff eben sozusagen auch noch in der Forschung gar nicht so viel oder so im historischen Kontext gesehen noch gar nicht so lang verbreitet ist, sozusagen, findet jetzt erst sehr viel Aufarbeitung dazu statt, wo eigentlich historisch Antifeminismus zu finden ist.
Das stimmt, das ist spannend, wie dann so eine Begrifflichkeit und ein Phänomen zusammenhängen können und eine Begrifflichkeit dafür sorgt, dass es in den Vordergrund rückt. Das finde ich persönlich total wichtig. Was macht denn so modernen Antifeminismus aus? Also, und wie hebt er sich vielleicht auch, ich sag mal, von älteren antifeministischen Denkweisen ab?
Das ist auch eine sehr spannende Frage, weil tatsächlich sind es häufig auch Narrative, die dort bedient werden, die es schon sehr lange gibt. Also beispielsweise die Erzählung, dass es eine übermächtige feministische Elite geben würde, die, ne, irgendwie, weiß ich auch nicht, das Politikgeschehen steuern würde. Hier sehen wir auch eine enge Verknüpfung zum Antisemitismus, ne? Also so, das gibt es schon sehr lange. Und es gibt auch lange schon so Narrative wie, oh, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt durch sprachlichen Wandel, durch feministische Bestrebungen etc. Das sehen wir in modernen Ausprägungen vor allen Dingen gegen die sogenannte Gendersprache oder gendergerechte Sprache. Genau. Und ich glaube, was aber so modernen Antifeminismus oder den Antifeminismus, den wir heutzutage sehen, besonders ausmacht, ist eben diese sehr explizite Transfeindlichkeit, die wir sehen, die natürlich auch historisch schon verankert war, die wir aber jetzt in der Forschung sehen können, dass es einen expliziten Teil im Antifeminismus spielt, diese Queerfeindlichkeit, diese ganz offene. Aber schon immer war es eben Antifeminismus auch mit solchen Phänomenen verknüpft sozusagen. Und ich glaube, die Narrative sind tatsächlich immer sehr ähnlich und vielleicht angepasst an den lokalen und zeitlichen Kontext, ne? Also ich glaube, das macht Antifeminismus als Phänomen auch so ja, interessant, weil es eben sehr anpassungsfähig ist. Also, ne, es reagiert sozusagen auf gegebene lokale, kontextuelle Umstände sozusagen, ne, und passt sich denen an, indem es darauf reagiert, zum Beispiel auf feministische Forderungen etc. Gleichzeitig hat es eben diese eigenständigen Ideologiefunktionen, indem eben darauf abgezielt wird, eine patriarchale Ordnung zu erhalten. Das heißt, so diese Motive sind gleich, die Narrative, die dann ausbuchstabiert sind, die können dann unterschiedlich aussehen. Während vor ein paar Jahren vielleicht gegen das Wahlrecht mobilisiert wurde für Frauen, ist das natürlich heute kein Thema mehr, was Antifeministen bespielen können, weil das so mittlerweile etabliert ist. Heute sind dann eher Narrative von Transfeindlichkeit vielleicht aktueller oder mehr im Vordergrund.
Du hast ja jetzt schon angedeutet, dass es eine komplexe Ideologie ist, die ja irgendwo auch eigenständig existiert. Wenn man jetzt das Wort Antifeminismus hört, dann klingt jetzt erstmal auch gar nicht so weit weg von dem Begriff des Sexismus und man denkt dann vielleicht an irgendwelche Machos, die vielleicht irgendwem hinterherrufen, Catcalling und so. Das gehört ja irgendwie auch dazu und trotzdem hebt es sich ab. Wo verläuft denn da die Grenze, beziehungsweise wie würdest du die Begrifflichkeiten klassischer Sexismus und Antifeminismus auch auseinanderhalten?
Genau, das ist auch, also wie du schon bemerkt hast, einfach sehr miteinander verwoben. Und also, ne, Sexismus spielt im Antifeminismus eine große Bedeutung und ist Teil davon. Ich glaube, ich würde so Sexismus auf der Handlungsebene sehen und Ideologie halt eher auf der Einstellungsebene. Also, ne, eine Ideologie ist ja eine gewisse Art von Weltsicht und erklärt mir sozusagen, wie, ja, die Welt zu verstehen ist, Gesellschaft zu verstehen ist, welche Rolle Individuen darin spielen, etc. Das macht eine Ideologie und in dem Fall dann eben Antifeminismus, der mir dann eben erklärt, okay, als Frau oder als Mann hast du die Rolle inne und ein Sexismus sozusagen zielt eben auf diese Handlungsebene ab. Kann dann aber Ausdruck sein von einer antifeministischen Ideologie, muss es nicht zwingend sein. Also es muss nicht zwingend einhergehen mit einem antifeministischen Weltbild. Eine sexistische Handlung kann aber der Fall sein, sozusagen.
Ja, irgendwie ist ganz schön kompliziert das alles. Und wir haben ja jetzt noch eine Ebene mehr, die den Antifeminismus prägt, nämlich das Internet, beziehungsweise insbesondere Social Media. Und ein neues Trendphänomen ist da ja auch gerade die Tradwife-Bewegung. Warum trifft das auf so wahnsinnig viel Interesse im Netz? Ich meine, wir haben da tausende von Klicks auf solchen Videos und Kanäle mit Millionen von Follower. Woher kommt die Begeisterung dafür?
Also klar, ich muss dazu sagen, ich mache keine Publikumsforschung. Also ich schaue mir nicht an, wie Menschen darauf reagieren oder warum Menschen das vielleicht spannend finden, unterhaltsam etc. Ich schaue mir tatsächlich nur die expliziten Inhalte und Narrative an. Aber was wir eben sehen bei den Tradwives ist, also nur Tradwives steht ja so kurz für Traditional Wives, die so ein vermeintliches traditionelles Rollenbild propagieren online. Und wie du schon sagst, nur das mediale Interesse daran ist größer geworden. Man sieht die Videos haben teilweise relativ hohe Klickzahlen. Ich glaube, ich wäre aber vorsichtig mit zur Schlussfolgerung von Klickzahlen bedeuten gleich Zustimmung. Ich glaube, viel davon kann auch Polarisierung sein. Und ich glaube aber schon, dass so dieses war ja auch so, also ist ja schon auch so ein Phänomen, was so mit Corona so ein bisschen mehr in Schwung kam. Und da war eben ja, ne, so alle fallen auf das Private zurück, man ist viel zu Hause, man hat vielleicht tatsächlich mal Zeit für neue Kochrezepte, Backrezepte ausprobieren etc. Ist ja auch alles gut soweit, wenn man in der privilegierten Lage war, damit seine Zeit zu verbringen in der Corona-Zeit. Das ist an sich ist natürlich kein Problem, aber ich glaube, dass sozusagen dieses Tradwife-Phänomen daran gut anschließen konnte.
Und für mich, wenn ich mir diese Videos so angucke, sieht das irgendwie sehr ironisch aus. Wir haben da Antifeministinnen wie Tradwives, die sich ja quasi gegen die Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung stellen, indem sie da ihre Rollenbilder propagieren und gerade mit der Reichweite, die sie ja haben, auch irgendwo das junge, keine Ahnung, in das junge Volk tragen, sage ich jetzt mal so. Also meistens sind es ja jüngere Leute, die sich das angucken. Wie ist das zu vereinbaren? Ist das nicht irgendwie kontradiktorisch?
Ich glaube, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie meinst du das?
Naja, also ich meine, dass sich ja die Tradwives selbst ihre Freiheiten nehmen, dadurch, dass sie den Content promoten, den sie eben veröffentlichen dort.
Total, das ist auch häufig sehr widersprüchlich, ne? Auch wenn wir uns angucken, diese Tradwives propagieren eigentlich ein traditionelles Frauenbild, in dem die Frau eben zu Hause bleibt und der Mann, also nur ne, weil da eben nur in cis-heteronormativen Familien gedacht wird, eben die Familie ernährt. Und das ist aber gar nicht der Fall beispielsweise. Ne? Also wir sehen sehr viel Tradwives machen aus der Online-Präsenz ein Business, verkaufen irgendwie handgefertigte Schürzen, haben Werbeeinnahmen etc. Also auch diese Widersprüche werden nicht benannt sozusagen. Und legitimiert, glaube ich, wird dieses, was du angespielt hast, mit, es ist nicht widersprüchlich, weil Frauen gegen ihre eigenen Rechte argumentieren, glaube ich, durch diese Rückkehr eben auf die im Antifeminismus verankerte Idee von einer, ja, biologischen oder göttlichen Ordnung der Geschlechter, in dem eben gesagt wird, na, das ist halt meine natürliche Rolle und in die möchte ich zurückkommen, etc. Und, also, ne, wir sehen ja immer wieder, dass es zu widersprüchlichen Phänomenen kommt. Frauen können sexistisch sein, Frauen können misogyn sein, Frauen können natürlich auch Antifeministinnen sein, weil das Geschlecht eben nicht markiert, welche ideologische Ausrichtung ich habe. Auch wenn es auf den ersten Blick natürlich sehr widersprüchlich erscheint.
Und sowas bleibt ja auch nicht ohne Konsequenzen, gerade wenn Frauen das behaupten, woran sich jüngere Frauen vielleicht auch orientieren. Schauen wir da mal genauer hin. Also solche Kanäle mit viel Reichweite haben ja im Online-Zeitalter auch eine nicht zu unterschätzende Macht, gesellschaftliche Normen und Veränderungen zu prägen. Welche Auswirkungen werden denn dadurch sichtbar? Also durch das vermehrte Publizieren der Videos, meine ich.
Also ich glaube, auch da kann man nicht eins zu eins sagen, nur weil etwas viel Reichweite hat, hat es einen direkten Auswirkung. Natürlich hat es Auswirkungen und Social Media prägt, was uns beschäftigt, trägt zur Meinungsbildung bei, ist ein wichtiger politischer Raum geworden, etc. Und wenn wir uns dann eben das Thema Tradwives angucken oder Antifeminismus, dann sehen wir auch, dass solche Phänomene in Krisenzeiten vor allen Dingen auch zunehmen, weil sie eben so eine vermeintliche Sicherheit mit suggerieren, vermeintliches einfaches Leben, einfache Antworten auf komplexe Probleme oder vermeintliche Antworten auf komplexe Probleme liefern sozusagen. Und da birgt natürlich die Gefahr, dass Menschen, junge Menschen, die in Zeiten von multiplen Krisen sozusagen, ja, dem so, für die das sehr attraktiv erscheint, eine einfache Lösung zu haben für komplexe Probleme, ne? Also gerade die Tradwives sprechen häufig Probleme an wie, oh, ich als Frau, ich bin überbelastet, ich muss Care-Arbeit machen, ich muss irgendwie eine hohe Bildung haben, ich muss eine Karriere haben und ich muss das alles unter einen Hut kriegen. Und es sind ja Probleme, die real existent sind in unserer Gesellschaft. Und anstatt dann aber die systemischen Strukturen dahinter sich anzuschauen, wie das vielleicht feministische Lösungsansätze tun würden, ist die Idee der Tradwives dann eben, naja, schau, ich habe mich halt entschieden, Hausfrau zu sein. Und mein Leben ist so viel einfacher und so viel leichter, weil ich in meiner natürlichen Rolle bin. Und das erscheint erstmal nach einer vermeintlich einfachen Lösung für ein Problem, was vermutlich viele junge Leute kennen, nicht nur junge Leute, auch ältere. Und ich glaube, das macht es halt so gefährlich, weil es natürlich verschleiert, dass es finanziellen Abhängigkeiten zu tun hat, dass es natürlich auch ein sehr individualisierter Lösungsansatz ist, der überhaupt nicht die gesellschaftlichen Strukturen in den Blick nimmt und vielleicht eine kollektiven Problemlösung anstrebt, etc. Und natürlich auch aus einer sehr privilegierten Lage herausspricht, weil auch in Kleinfamilien nicht ein Einkommen meistens reicht.
Du hast gerade angesprochen, dass es vielleicht die richtige Lösung wäre, mal nach kollektiven Lösungsansätzen zu schauen statt individuellen. Da wirft sich mir die Frage auf, sind solche Tradwife-Videos dann quasi politisch und wie hängt es auch mit so einem Konservativismus und einem Rechtsextremismus im politischen Kontext zusammen?
Genau, also diese Tradwife-Videos oder Accounts, die scheinen ja auf den ersten Blick eher unpolitisch. Dann geht es darum, irgendwie um ja, die neuesten Backrezepte oder Tipps zur Kindererziehung etc. Und dann aber auf den zweiten Blick merkt man ganz schön schnell, das ist eigentlich ganz schön politisch. Weil dann wird sich eben explizit gegen feministische Errungenschaften und Positionen gewendet. Es wird beispielsweise ja, gegen kostenfreie Kita-Plätze mobilisiert, weil ja die Frau zu Hause bleiben sollte. Na, also da liegt total viel Politisches in diesen Inhalten, auch wenn sozusagen das so ein bisschen verschleiert wird durch diese vermeintlich privaten Einblicke, die wir dort sehen. Und wenn wir zum Beispiel ja, in die USA blicken, dann sehen wir da auch noch expliziteren politischen Kontext, gerade jetzt im Zusammenhang der Wahl. Da wird viel für Trump mobilisiert seitens der Tradwives etc. Also da sehen wir, wie sehr politisch das auch sein kann, sozusagen. Und es wird eben verschleiert durch diesen ja vermeintlichen privaten Einblick dahinter. Und Antifeminismus ist eben ja Kernelement rechter Ideologien und auch das Tradwife-Phänomen entspringt eben, also es war ursprünglich ein Phänomen, was so auf Reddit-Foren kursiert und eben aus so extrem rechten Kreisen kommt und ist dann eben übergeschwappt in so Mainstream-Plattformen wie TikTok und Instagram. Was nicht heißt, dass jetzt alle Tradwives oder solche, die sich so begreifen, in der extrem rechten Szene verankert sind, aber es hat eben diesen Ursprung und ist eben Antifeminismus Kernelement von rechten Ideologien. Deswegen ist der Sprung nicht mehr so weit. Und es gibt auch Beispiele, ich glaube 2017 war das, wo eine sehr bekannte Tradwife zum Beispiel zur White Baby Challenge aufgerufen hat. Worunter man sich ja vielleicht schon vorstellen kann, was damit gemeint ist. Ne? Also auch hier so die Verlinkung mit so White Supremacy ist dort häufig vorzufinden. Und das verkörpern Tradwives ja auch häufig. Ne? So die Idee von so ja, weiße Frauen, die einem gewissen Schönheitsideal entsprechen, gewisse Werte verkörpern etc.
Ganz schön krass, was da dann doch an politischem Inhalt hintersteckt. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich auf Insta oder TikTok oder generell auf Social Media solchen Videos begegne? Wie kann ich das einordnen?
Also ich glaube, es ist wichtig, genau, erstmal zu sagen, natürlich ist nicht jedes Backrezept, was online geteilt wird, Tradwife-Content. Und natürlich ist es auch total wichtig, dass Mütter, dass Hausfrauen dort mal Sichtbarkeit bekommen. Das sind alles auch Anliegen sozusagen, die ja total problematisch ist es dann eben erst dann, wenn es halt zu so einem antifeministischen Narrativen kommt. Und darauf lässt sich eben achten, indem ich natürlich irgendwie ja, wünschenswert wäre für mich eine ja, größere politische Bildung im Bereich Feminismus und Antifeminismus. Deswegen finde ich auch so Podcast-Formate immer super, weil ich glaube, es gibt noch gar nicht so viel Wissen darüber, was das eigentlich ist. Gleichzeitig glaube ich, so als Nutzerin kann ich auch immer gucken, okay, was für Hashtags benutzen die denn? Denn zum Beispiel Hashtag Tradwife ist beliebt, aber auch der Hashtag Femininity not Feminism. Das sind alles so Marker, die mir schon mal eine Richtung weisen. Aha, okay, hier wird nicht nur einfach das schöne Zuhause gezeigt, sondern hier findet irgendwie auch politische Wissensbildung statt. Darauf kann ich auf jeden Fall achten. Genau, und mir so ein bisschen anschauen, okay, in welchem Kontext steht dieses Video eigentlich?
Ja, ich glaube, das ist schon mal ein voll der guter Ansatz. Und vielleicht abschließend noch von dir so eine Zusammenfassung deiner Wünsche und deiner Idealwelt, in der eine politische Wissensbildung zum Thema Antifeminismus beziehungsweise auch Feminismus, dass das da irgendwie eingeführt wird. Was würdest du unseren Hörern jetzt gerne mitgeben, so als kleinen Appell nochmal zum Schluss?
Oh, spannende Frage. Genau, also ich glaube, mir ist nochmal wichtig zu betonen, also ich bin keine Pädagogin, ich bin Wissenschaftlerin, aber ich finde, die Verantwortung von Wissenschaft ist auch Wissenskommunikation und eben klarzumachen, vielleicht mit Vorurteilen von, was ist eigentlich Feminismus, was ist Antifeminismus aufzuräumen und eben zu verdeutlichen, dass Antifeminismus eben nicht eine Kritik an feministischen Bestrebungen ist. Nicht eine reine Gegenbewegung, sondern eben eine eigenständige Ideologie, die eben ein reaktionäres Geschlechterbild verkörpern will und diese Ungleichheit der Menschen eben zementiert. Und ich glaube, das ist mir total wichtig, dass genau, es eben keine Meinung wie eine andere ist, sondern im Kern eben auch demokratiegefährdend sein kann.
Danke, das waren echt starke und inspirierende Worte heute. Und ich würde sagen, wir haben heute viel gelernt. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mich sehr
Sehr
gefreut.
gerne.
Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.